Gnade sei mit euch und der Friede von dem, der am Kreuz für uns gestorben ist, der dort für uns geblutet hat, der sich für uns am Kreuz geopfert hat, der sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier in der Waldkirche, daheim vor YouTube, liebe Gemeinde am Karfreitag. Der Karfreitag, irgendwie ein dunkler Tag. Das Wetter heute, das regnerische, irgendwie, es untermalt das Ganze noch so ein bisschen. Und diese Dunkelheit, Elke hat es vorhin vorgelesen, die findet sich auch immer wieder in unserem Leben. Die findet sich immer wieder im Leben von Menschen und die Tagesschau genügt, um zu sehen, wo diese Dunkelheit ist. Aber heute am Karfreitag, da geht es um die Dunkelheit, um das Leiden des einen, der sie auf sich genommen hat, für uns auf sich genommen hat. Am Karfreitag, da geht es um Jesus Christus, der den Weg gegangen ist, den Weg von der Krippe in Bethlehem, den Weg bis hin zum Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Er ist den Weg gegangen und er ist diesen Weg für dich gegangen. Er ist diesen Weg für mich gegangen. Ich lese uns aus dem Passionsbericht vor, wie ihn Lukas, der Evangelist, uns in seinem Evangelium überliefert hat. Er berichtet, zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht: Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde. Da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde, solange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mitten durch und Jesus schrie laut: Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Auch sie sahen alles mit an. Liebe Gemeinde, heute am Karfreitag, ich befürchte, es ist für uns gar nicht so leicht zu verstehen, was Lukas da wirklich beschreibt, wenn er uns heute Morgen am Karfreitag so klipp und klar berichtet, sie führten ihn auf die Stätte, Schädelstätte Golgatha, und dann schreibt er, sie kreuzigten ihn dort. Damals die ersten Hörer, Leser des Lukas-Evangeliums, die hatten zumindest noch eine Ahnung davon, was das bedeutet, wenn ein Mensch gekreuzigt wird. Die hatten Kreuze, die hatten Gekreuzigte vermutlich selbst schon mal gesehen. Und sie haben das gewusst. Das war ja die brutalste, das war die enternste Form der Todesstrafe, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Eine leise Ahnung davon, was diese Worte aus dem Lukas-Evangelium wirklich bedeuten, können wir vielleicht bekommen, wenn wir uns mal auf der medizinischen Ebene darüber informieren, was das bedeutet, wird gekreuzigt zu werden, wenn die Nägel hier zwischen Elle und Speiche in den Arm geschlagen werden, nicht wie es oft dargestellt wird, in die Hand hinein, das wird ausreißen, sondern hier zwischen die Knochen, da wurden sie geschlagen, die wurden durch die Füße getrieben. Und was den Tod letztendlich da am Kreuz auslöste, das war das ständige Herniederhängen, das sich hochziehen, das keine Luft mehr bekommen, in qualvoller Tod durch Ersticken. Wenn ich mir das vorstelle, mir scheint dieser Gedanke schon unerträglich. Und erst recht, wenn ich einen kenne und liebe, der genau das durchmachen muss, der genau das jetzt erleiden muss. Doch am Ende können wir uns selbst mit noch so viel gutem Willen nicht in das hineinversetzen, was er, der Gekreuzigte, damals am Karfreitag für uns erlitten hat. Und Lukas, er verzichtet in seinem Evangelium auch darauf, die Qualen von Jesus im Einzelnen darzustellen. Also er versucht das nicht wie Mel Gibson damals in der Passion Christi. Er versucht da gar nicht mitzuhalten, weil ihm geht's um was anderes. Ihm geht's eigentlich um viel mehr. Ihm geht es darum, er will uns schildern, was für einen Sinn dieses entsetzliche Geschehen eigentlich hat. Was für einen Sinn, was für eine Bedeutung dieses schreckliche Geschehen für uns hat. Auch heute im Jahr 2023. Lukas, der erzählt einfach. Und genau in diesem Erzählen, da soll sich für uns der Sinn, da soll uns für uns die Bedeutung der Kreuzigung Christi erschließen. Und ich glaube, Lukas zeigt uns in diesem Abschnitt des Passionsberichtes, den ich uns vorgelesen habe, 3 verschiedene Punkte. Er zeigt uns, das Kreuz Christi, es ist erstens ein Zeichen des Anstoßes. Das Kreuz Christi, es ist zweitens der Königsthron. Und das Kreuz Christi, es ist drittens das Zentrum der Welt. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Lukas zeigt uns, das Kreuz Christi, das ist ein Zeichen des Anstoßes. Ich habe den Eindruck, auch so im christlichen Bereich, man sieht immer weniger Kreuze, die wirklich den Gekreuzigten darstellen, wo Jesus bildlich abgebildet ist. Oft habe ich das Gefühl, Kreuze, die werden heute ganz gern bunt gestaltet. Oder die werden mit so schönen Symbolen versehen wie Fischen, Trauben oder auch einer Taube. Und gelegentlich ist dann so ein verziertes Kreuz irgendwie auch erst auf den zweiten Blick so wirklich als Kreuz zu erkennen. Ich habe den Eindruck, Kreuze, die den Gekreuzigten abbilden, die scheinen sich nicht mehr so gut zu verkaufen. Und das hat ja durchaus nachvollziehbare Gründe. Der Anblick eines gekreuzigten Christus, der ist nicht schön. So schildert es Lukas ja selber, wenn er es auch ganz zurückhaltend tut. Er beschreibt den Anblick nicht. Stattdessen richtet er den Blick auf die Soldaten, die unter dem Kreuz sitzen, die Kleider des Gekreuzigten unter sich verteilen. Und das bedeutet, alles, wirklich alles, haben sie ihm, Christus, ausgezogen. Nichts, überhaupt nichts ist ihm gelassen worden, weil er hängt splitterfasernackt am Kreuz. Ein Anblick, der auch für uns heute anstößig wäre, dass man das so auf keiner Darstellung sieht. Und wenn zwar doch gewagt werden würde, würde das eine große Diskussion auslösen, da wäre das ein großer Skandal, Jesus nackt am Kreuz. Aber in Wirklichkeit, damals auf Golgatha, er hing da ohne Tuch, schutzlos, wehrlos, den Gaffern, den Schaulustigen, wie es die Basisbibel übersetzt, deren Blicken ist er ausgeliefert. Und sie begnügen sich nicht mit dem Gaffen, sie reißen dann auch ihre Sprüche. Die Oberen des Volkes, die Soldaten, selbst einer der beiden Mitgekreuzigten. Und der Inhalt ihres Spottes ist immer der gleiche. Es ist eine augenfällige Diskrepanz zwischen der Aufschrift über dem Kreuz, dass hier der König der Juden hängt, und der scheinbaren Hilflosigkeit und Wehrlosigkeit dieses nackten Menschen, der um Luft ringt, um nicht zu ersticken. Ein gekreuzigter König, ein festgenagelter, auserwählter Gottes, ein hingerichteter Messias. Was für ein Widerspruch, was für ein Unsinn, haben sich viele damals gedacht. Ja, darüber, da kann man doch nur seine Witze reißen. Eindrücklich schildert uns Lukas hier an dieser Stelle auch die Zumutung unseres christlichen Glaubens. Die Zumutung eines Glaubens an einen Gott, der sich kreuzigen lässt. Eine Elendsgestalt, der leidende Gottesknecht, den Jesaja vorausgesagt hat. Gott soll sich selber so schwach gemacht haben, dass er Spott und Entehrung, Qualen und Tod erleidet. Das stellt einfach die Vorstellung von einem großen, vom starken Gott erstmal auf den Kopf. Ein Zeichen des Anstoßes war das Kreuz. Ist das Kreuz auch heute? Und genauso soll's auch sein. Regen wir uns darum nicht auf, wenn Menschen, wenn Politiker den Anblick des Kreuzes nicht ertragen können. Versuchen wir ja nicht, den Anblick des Gekreuzigten dadurch zu verharmlosen, dass wir sagen, ja, das ist halt abendländisches Kulturgut. Wenn Menschen sich beim Anblick eines Gekreuzigten gar nichts mehr denken und das einfach nur für normal halten, dann finde ich, ist das viel bedenklicher, als wenn man wirklich noch den Skandal erkennt, der in diesem Kreuz, der in diesem Gekreuzigten steckt. Gott, geb's uns, dass wir in diesem Skandal des Kreuzes nicht bloß keinen Anstoß nehmen, sondern dass wir ihn tatsächlich immer wieder entdecken, unseren Herrn Jesus Christus, der dort ans Kreuz gegangen ist für uns. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Das Kreuz Christi, es ist der Königsthron. Der Gekreuzigte soll König sein. Ihr habt's gehört, für die Umherstehenden, für die, die da beteiligt sind an dem Geschehen, für die ist das ein schlechter Witz. Doch einen gibt es, der tiefer blickt, der in Jesus den erkennt, der in Wirklichkeit ist. Und dieser eine, er sagt: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. So redet einer der beiden Mitgekreuzigten Jesus an. Und er setzt sich bewusst ab von dem Geläster über Jesus, in das auch sein Kumpel auf der anderen Seite mit eingestimmt hat. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt: Jawohl, in dein Reich. Genau so redet man einen König an. So redet man einen Herrscher an. Einen Herrscher über ein Reich. Und darauf lässt sich Jesus nun in der Tat ansprechen. Zu den Lästerreden der anderen schweigt er. Versucht gar nicht, sich zu verteidigen. Versucht gar nicht, sich in eine Diskussion zu verwickeln. Ganz abgesehen davon, dass man das am Kreuz ohnehin nicht lange kann. Doch für den Mitgekreuzigten, den verurteilten Verbrecher, da hat Jesus noch einen Satz übrig, aber nicht irgendeinen Satz, sondern den Satz, der die ganze Lebensperspektive dieses Mannes jetzt total verändern wird. In der Verdammnis befindet er sich. Er hatte gerade zuvor selber festbestellt, hatte bekannt, dass er mit dem, was er getan hatte, sein Leben verwirkt hatte. Und nicht nur das irdische Leben, sondern auch seine ewige Zukunft. Und was diesem Mann jetzt noch bleibt, das war der Gnadengesuch. Der Gnadengesuch an den König. Und der König, der spricht sein Urteil. Er spricht sein Urteil vom Kreuz, weil das Kreuz sein Königsthron ist. Er sagt: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Worte, liebe Gemeinde, dieses Urteil des vom Kreuz herrschenden Königs, das verändert alles. Sie machen aus einem verdammten Menschen einen Freigesprochenen. aus einem Menschen ohne Zukunftsperspektive, ein Menschen, dessen Horizont sich nun bis in die Freude des Paradieses weitet. Darum hängt Christus da am Kreuz, damit dieser verurteilte Verbrecher und alle anderen, die ihr Leben verfehlt haben, zu ihm kommen und aus seinem Mund Vergebung der Schuld, Leben und Freude empfangen dürfen. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, und das Urteil, das gilt auch uns. Es gibt keine Schuld, die zu groß wäre. Es gibt keine Biografie, keine menschliche Biografie, die zu verkorkst wäre, dass du nicht an ihn, Christus, den Gekreuzigten, den vom Kreuz herrschenden König, dass du dich an ihn wenden kannst, um sein Erbarmen bitten, ein Gnadengesuch einlegen kannst. Und es gibt diese Gnade, das zeigt uns das Kreuz. Für den verurteilten Verbrecher, es gibt das Erbarmen des vom Kreuz herrschenden Königs. Und nichts sagt Jesus davon, dass der Verbrecher jetzt noch im Jenseits erst alles wieder gut machen müsste, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. Auch der verurteilte Verbrecher, er landet direkt und unmittelbar im Paradies. Und deshalb denkt dran, wenn es auch mit unserem Leben mal zu Ende geht. Christus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Da gibt's keinen langen Zwischenraum. Da gibt's kein Wartezimmer zum Himmel. Und da gibt's auch keinen Reinigungsort, den du irgendwie erst durchlaufen musst. Vertrau Christus und dann gilt dir sein Urteil. Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist das Gnadenwort des Königs vom Kreuz. Aber lasst uns das nicht vergessen. Das ist kein automatischer Prozess, dass wir nach unserem Tod im Paradies landen. Das liegt nicht daran, dass wir vor Natur eine unsterbliche Seele in uns tragen würden, die nicht vom Sterben betroffen wäre, sondern das liegt einzig und ganz daran, dass er, Jesus Christus, dass er dir persönlich den Himmel zuspricht. Und das tut er heute. Das tut er heute in seinem Wort. Das tut er heute, wenn er uns im Abendmahl einlädt, einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes zu schmecken, zu fühlen und zu riechen. Vom Kreuz herab regiert Christus, unser König. Sprich die frei, die um Vergebung bitten. Und er bittet auch um Vergebung für sie, die selber noch gar nicht so weit sind, dass sie merken, Vergebung zu brauchen. Er bittet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hör diese Worte vielleicht heute mal ganz besonders. Hör sie, wenn dich Sorgen plagen über geliebte Menschen, über Familie, Freunde und Bekannte, die vom Glauben an Gott, von Christus, die davon so gar nichts wissen wollen. Weil Christus, der tritt im Gebet auch für die ein, die ihn ans Kreuz nageln. Er bittet auch für diejenigen, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Auch für die, die ihn schon wieder vergessen haben. Für alle hängt er da am Kreuz. Für verkrachte Existenzen, für seine Gegner. Und auch für dort, die dastehen und sich die Mäuler über ihn zerreißen. Und auch wenn sie es nicht ahnen, auch sie stehen vor dem Königsthron des Kreuzes. Sie stehen vor dem, der sein Volk mit Liebe, Vergebung und Erbarmen regiert. Mein dritter und letzter Punkt. das Kreuz. Es ist das Zentrum der Welt. Weil was dort am Kreuz geschieht, es hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Wenn er, der König der Welt, stirbt, dann verdunkelt sich das Angesicht der Erde. Dann wird's dunkel. Da zerreißt dann auch der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, den Ort der Gegenwart Gottes, von den Menschen getrennt hat. Weil er, der König der Welt, stirbt, nimmt er weg, was uns Menschen von Gott trennen könnte, versöhnt sich Gott selbst durch den Tod seines Sohnes mit uns und eröffnet uns den Zugang zum Leben. Und ich bin davon überzeugt, kein Ereignis in der Weltgeschichte, die Auferstehung ausgenommen, hat eine solche Bedeutung für uns Menschen, wie genau das, was zu dieser Stunde in Jerusalem geschah. Das Kreuz auf der Müllkippe von Golgatha, dem Schädelberg, in der scheinbar abgelegenen römischen Provinz, bleibt in Wirklichkeit das Zentrum der Welt. Es bleibt der Wendepunkt der Weltgeschichte, die Fülle der Zeit. Und so stehst nun auch du jetzt hier unter unserem Kreuz über dem Altar. Und Lukas, der richtet in seinem Passionsbericht die Frage auch ganz persönlich an dich. Was bedeutet das nun für dich, was ich dir gerade geschildert habe? Wie ist deine persönliche Reaktion auf das, was du gehört hast, dass Jesus da für dich gestorben ist? Bleibst du ein unbeteiligter Zuschauer, der sich das Spektakel des Kreuzes mit so einer Art Mischung aus Neugier und Ekel anschaut und sich jetzt wieder abwendet und nach Hause geht? Schüttelst du vielleicht nur den Kopf über die Zumutung dessen, was du da gerade zu hören bekommen hast? Ein Gott, der ans Kreuz geht. Ein Gott, der blutet und stirbt. Reicht es dir, das Kreuz als trendiges Schmuckstück in deinem Leben zu integrieren, das sonst vielleicht überhaupt nichts mit diesem Gott zu tun hat? Oder bekennst du dich auch vor all den anderen, die nur herumlästern zu ihm, wie es dann der römische Hauptmann getan hat? Ein Heide. Lukas berichtet, der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Hat also irgendwie den Durchblick, sieht genau, was da passiert. Da lobte er Gott, stimmt in den Lobpreis ein, eines Gottes, den er eigentlich gar nicht kennt, und sagte, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Erkennst du in ihm, erkennst du in dem Gekreuzigten, dem Leidenden, erkennst du in ihm deinen König, deinen Herrn und Retter, so absurd das erscheinen mag? Er hängt auch für dich dort. Er hängt für mich dort. Einzig und allein aus dem Grund, damit sein rettendes Wort dir und mir gilt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Wort gilt dir, dieses Wort gilt mir. Deswegen hat er da für uns am Kreuz gehangen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem gekreuzigten Herrn. Amen.